Herzlich willkommen bei Kaffee und Chemtrails hier auf der Wüstenwelle im Radio auf 96,6 MHz, 97,45 Kabel und im Internet weltweit wüste-welle.de. Aber nicht nur da hört ihr Kaffee und Chemtrails, sondern
auch auf eingängigen Formaten, sei es jetzt YouTube, Instagram, Periscope. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kaffee und Chemtrails, der Show, wo wir einmal im Monat mit Menschen reden, die im Kontext von Verschwörungstheorien entweder arbeiten oder vielleicht sogar mal Verschwörungstheorien anheimgefallen sind. Genau das wollen wir jetzt heute auch klären mit unseren Gästen, die wir da haben, die ihr bereits hinter uns sehen könnt.
Falls ihr es sehen könnt, weil wir ja auch im Radio zu hören sind.
Genau, wir immer sehr schön, immer für beide Medien denken. Und zwar begrüßen wir Thorsten und Jasmin von den Rap Trails. Moin!
Moin!
Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Genau, und wir wollen noch kurz sagen, wer wir sind. Neben mir sitzt der fantastische Paul Gäbler.
Und ich habe die Ehre, Miri Watson anzukündigen, die hier schon ja zum, ich glaube, von der Wüstenwelle so ein Urgestein ja praktisch schon ist. Und ja, Brainfox Studios produzieren das Ganze hier. Wir freuen uns sehr, dass es wieder funktioniert, dass wir wieder neue Gäste jetzt bei uns haben. Wo erwischen wir euch gerade?
Wo
Wir streamen also gerade? Geografisch meine ich jetzt, nicht wobei also, wir euch unterbrochen haben.
Im nicht ganz hohen Norden in Hamburg.
Das ist doch schon ziemlich hoher Norden, oder? Also meine südlicher wie wir beide könnte man ja eigentlich gerade gar nicht sein.
Ja, also wenn man Hamburger fragt, dann beginnt Süddeutschland unterhalb der Elbe.
Also und so da sind wir definitiv.
Das ist absolut, ja. Ihr heißt Rap Trails. Warum? Was genau macht ihr eigentlich?
Wir sind irgendwann drauf gekommen, ein Spiel zu programmieren, was so ein bisschen die Verschwörungstheorien aufs Korn nimmt. Das ist letzten Endes eine Chemtrail-Simulation. Es geht darum, in dem Spiel Rap Trails die Weltherrschaft an sich zu reißen, mit den gängigen Methoden, die man so aus Verschwörungstheorien kennt, also Chemtrails sprühen, die Lügenpresse platzieren oder auch Handymasken benutzen. Es geht letzten Endes darum, dass man die Bevölkerung versucht einzulullen und vor allen Dingen auch sich verteidigt gegen die Angriffe, die dann geschehen, also sprich gegen Wutbürger-Demos vorgeht oder auch gegen irgendwelche Promis, die dann anfangen, Verschwörungstheorien zu verbreiten. Das ist so quasi das Spielprinzip. Das ist im Grunde genommen ein 2D Strategy Game.
Es gibt ja schon so einige Videogames, die irgendwie um dieses Thema Weltherrschaft kreisen, aber in der Kombi mit Verschwörungstheorien kenne ich das außer von euch nicht. Wie seid ihr da drauf gekommen?
Ja, im Grunde genommen rührt das auch aus meiner eigenen Vergangenheit her, weil ich Ende der 90er selber mal auf so einem Verschwörungstrip war. Das ist dann nach einer Zeit eingeschlafen und es hat eine ganze Weile gedauert, also aus verschiedenen Gründen eingeschlafen. Da können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Im Grunde genommen hat es dann eine ganze Weile gedauert, bis ich das wieder reflektiert habe. Das war dann so zu der Zeit, als die ersten Verschwörungstheorien auf YouTube aufgeschlagen sind. Und ich habe das dann eine Weile verfolgt.
Über welchen Zeitraum sprechen wir da so ganz ungefähr?
Also die YouTube-Videos, das ging so wirklich kurz nachdem es YouTube überhaupt gab, tauchten da die ersten Videos auf. Das war so um 2005, 2006 rum. Und die haben da dann auch schon eine Menge Klickzahlen generiert. Da bin ich das erste Mal hellhörig geworden, weil ich gemerkt habe, was das für eine Verbreitung doch durch solche Medien wie YouTube erfährt. Vorher hat man davon eher nur entweder in der passenden Szene was mitbekommen oder man musste sich die passenden Bücher kaufen. Also es war nicht so einfach, da hinein zu geraten. Da musste man schon irgendwie an den Falschen geraten, der einen da so ein bisschen reingezogen hat. Das wurde, glaube ich, mit YouTube ein bisschen einfacher. Und auch die Peer Group wurde größer. Also man wurde dann auch relativ schnell bestätigt von anderen. Und es gab dann auch diverse Foren, die sich da in die Richtung gebildet haben. So richtig Fahrt aufgenommen hat das dann meiner Ansicht nach erst nach 2010 so mit den antisemitischen Montagsmahnwachen, die sagen euch vielleicht ein bisschen was. Danach ging das dann weiter mit Pegida und dann hatte man das eigentlich auch schon so ziemlich in die Mitte, fast in die Mitte der Gesellschaft gepusht. Und da ging es dann relativ schnell, als es dann auch eben mit der AfD eine Partei gab, die das dann anfing im großen Stil aufzugreifen, ging das dann immer schneller. Und da kam uns dann im Zuge jetzt der Corona-Pandemie, als das Ganze nochmal mehr an Dynamik gewonnen hatte, die Idee, das Thema mal von der anderen Seite aufzugreifen, nämlich von der spielerischen Seite her aufzugreifen. Und daraus hat sich aus dem alten Prototyp Raptrails entwickelt.
Genau da würde ich ganz gerne jetzt auch nochmal rein. Ihr seid ja auch noch zu zweit. Wollt ihr nur einmal kurz beschreiben, was die Aufgabenteilung, wie die dann bei euch aussieht, abgesehen davon, dass ihr auch Familie seid?
Ja, genau. Also ich bin im Grunde genommen derjenige, der das Spiel programmiert, größtenteils und auch größtenteils die Visionen dazu hatte und die ganze Planung macht, also so ein bisschen das Mädchen für alles. Und Jasmin, meine Tochter.
Ich bin die Graphic Designerin. Ich mache Icons und Logos und so.
Vielleicht könnt ihr das ja einmal so für auch mich als komplett technikunerfahrene Menschen so ein bisschen erklären, wie so ein Computerspiel funktioniert. Möglichst jetzt nicht, dass wir die komplette Stunde schon direkt voll haben, aber nur, dass ich mir ungefähr diese Aufgabenteilung ein bisschen plastischer vorstellen kann. Also du, Thorsten, baust dann, glaube ich, die Engine, also du schreibst sozusagen den technischen Motor für dieses Programm und du, Jasmin, legst dann sozusagen deine Grafik darüber oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nein, ganz oft ist es heutzutage so, dass man schon auf eine fertige Engine zurückgreift. Da gibt es diverse Engines, Unreal Engine, Unity, es gibt die CryEngine. Die sind mittlerweile so niedrigschwellig, dass sie den Leuten teilweise kostenlos angeboten werden. Also du kannst sie dir einfach runterladen. Du kannst damit auch komplett ein Spiel erstellen. Du kannst damit auch Geld verdienen. Das ist halt alles gar kein Problem. Du musst keinen einzigen Cent dafür bezahlen, bis zu einer gewissen Höhe, die du an Umsatz machst. Und da wird dir halt schon sehr viel abgenommen. Das ist so ein bisschen ähnlich so, wie man das vielleicht von früher her kennt, mit Flash. Ne? Mhm. Da haben sich dann die Leute Flash genutzt, um irgendwelche Spiele zu erstellen. Und da hast du halt echt schon so ein richtig gutes Framework, was dir so diesen ganzen Low-Level-Kram abnimmt. Also du musst keine Grafikprogrammierung mehr machen. Du musst die ganzen Eingabegeschichten musst du nicht mehr selber entwickeln und so weiter, sondern du kannst auch wirklich einem großen Framework aufsetzen. Und du hast dann halt wirklich einen regelrechten Editor, in dem du einzelne Szenen erstellst, in dem du 3D-Modelle reinladen kannst, die du mit anderen Programmen erstellt hast, oder auch Bilder reinlädst, für die Nutzeroberfläche zum Beispiel. Es gibt ganz viele Tutorials, eine riesen Forengemeinde, die dich unterstützt bei irgendwelchen Problemen. Es gibt haufenweise Tools, also Leute, die extra für die Engine dann wieder andere Werkzeuge programmieren, die dir die Arbeit abnehmen. Die Weltkarte in Raptrails zum Beispiel ist so ein zugekauftes Asset, nennt man das, mit dem man eben wir arbeiten mit Unity, mit der man in der Unity Engine sehr gut Karten erstellen kann, zum Beispiel interaktive. Es gibt zum Beispiel auch Plugins, mit denen man Google einbinden kann, also Google Maps oder andere Geschichten.
Und ich habe auf eurer Webseite gelesen, Jasmin, du wolltest eigentlich oder hast schon immer so auch schriftstellerische Ambitionen, deswegen habe ich mir vorgestellt, dass du quasi für die Story verantwortlich warst. Habe ich mir das falsch vorgestellt?
Tatsächlich ist das generelle Konzept von die Reptiloiden haben dich angeheuert, um die Weltherrschaft zu übernehmen. Das ist tatsächlich seine Idee gewesen. Da hatte ich tatsächlich nichts mit zu tun, nee. Aber ich habe eben auch, das dürfte glaube ich auch auf unserer Webseite stehen, kommt auf jeden Fall in unserem Video vor, Kommunikationsdesign studiert. Und da ist eben auch das Anfertigen von Icons und Logos ein Teil von, den ich da studiert habe. Und deshalb bin ich in diese Rolle gerutscht.
Nun steckt ja dieses Spiel vor voller kleiner, witziger Details und Brechungen und Wendungen. Und es ist ja nicht nur so, dass man jetzt, also dass da jetzt spielerisch mit diesem Thema umgegangen wird. Man ist ja sozusagen der große Verschwörer und erlebt ja eigentlich so diesen kompletten Twist in der Logik, dass es halt eben nicht, so wie wir es ja eigentlich, dass wir uns am meisten eher gelernt haben, eher Blödsinn ist oder sagen wir mal sehr extrem steile Thesen, wo klar ist, die können ja so gar nicht stimmen. Nee, man ist ja dann auf einmal sozusagen diese steile These. Und wird dann dadurch halt dann gefährdet, dass dann Attila Hildmann auf einmal ankommt und sagt, hier, die wollen die Weltherrschaft an uns reißen. Also wie groß war der Spaß dabei, das zu programmieren? Ich könnte mir vorstellen, dass man auch immer mal wieder manchmal über seine eigenen Ideen lachen musste.
Ja, natürlich, das bleibt natürlich nicht aus. Das ist natürlich auch eine Motivation, gerade dass du als kleines Team, wenn du keinen Verlag hast, du da relativ frei bist, wie du damit umgehen kannst. Und da natürlich auch sehr viele Sachen unterbringen kannst, wo jetzt irgendwie ein Publisher vielleicht sagen würde, nee, das können wir so nicht machen oder das wollen wir so nicht machen, das passt nicht in unser Portfolio oder wie auch immer.
Es gibt E-Mails dann, wenn wir das so machen.
Zum Beispiel, ne, also jetzt vor irgendwelchen E-Mails haben wir halt natürlich keine Angst, die werden eher sogar noch motivieren. Also wenn irgendein Verschwörungsblog unser Spiel aufgreift und darüber berichtet, ist das natürlich ein kleiner Jackpot für uns, ne? Dann wissen wir halt natürlich ganz genau, dass wir getroffen haben.
Mhm. Ist das schon passiert, ja?
Ich habe die Frage gestellt, was wäre, wenn das alles stimmen würde? Wie müsste man das organisieren? Ne, also, und daraus ist quasi so auch mit der Corona-Pandemie die Überlegung entstanden, okay, wir verlegen das Ganze jetzt ins Homeoffice. Du bist so ein NWO-Agent und wirst angeheuert von der NWO, für die quasi den Job zu machen. Du bist halt wie so ein kleiner Agent, der im Grunde genommen dann da sich hocharbeitet und vom kleinen Anfänger quasi hin sich arbeitet zum Oberreptiloiden sozusagen.
Wie viel Recherche steckt in dem Spiel? Also du hast gesagt, du hast früher selbst eine Zeit lang an Verschwörungstheorien geglaubt, aber die haben sich ja auch geändert. Und genau, inwiefern, also wie viel ist das so Common Sense, was ihr da mit reingenommen habt und wie viel Details habt ihr dann doch noch recherchiert?
Also wir würden gerne noch viel mehr Details unterbringen, weil ein ganz zentraler Standpunkt des Spiels ist, dass es halt auch gerne aufklären möchte. Und deshalb kann man sich zu verschiedenen Verschwörungstheorien über einen Ingame-Browser verschiedene Infos holen dazu. Das ist dann ein Ingame-Browser, der auf Seiten verlinkt wie Mimikama oder auch Psiram oder auch Hoxilla, also Seiten, Menschen, die sich selber damit schon lange befassen und aufklärerisch tätig sind in der Richtung. Und man kann sich das alles im Spiel dann ansehen, wenn man möchte. Das ist alles optional. Also du musst es dir nicht ansehen, wenn du nicht willst. Aber wenn du natürlich wissen willst, was ist denn so ein Chembuster? Wie soll der denn jetzt angeblich deine Chemtrails auflösen? Und wie würde das denn angeblich funktionieren? Da kann man sich darüber informieren im Spiel. Und es mag vielleicht auch ein bisschen einen taktischen Vorteil geben, wenn man sich das alles durchliest und ein bisschen die Hintergrundinformationen dazu kennt. Das ist zum Teil, dann sind das natürlich sehr ernste Artikel, zum Teil sind das auch sehr lustige Artikel. Da ist dann halt auch mal was zum Schmunzeln dabei, auch von Mimikama oder vom Volksverpetzer zum Beispiel. Aber halt eben auch ganz viele Sachen, die wirklich in die Tiefe gehen und vor allem dann eigentlich erst klar wird, was das für ein ganzes Konglomerat ist, was sich da gebildet hat.
Ich mache noch einmal kurz den Hinweis an unsere lieben Hörerinnen und Hörer, dass ihr natürlich sehr gerne Fragen stellen könnt und sollt. Und das könnt ihr am besten tun, indem ihr in unseren Channels, indem wir das Ganze jetzt hier live streamen, einfach eure Fragen reinhaut. Löchert uns gern. Wir versuchen sie natürlich alle auch möglichst in dieser Sendung noch unterzubringen.
Genau, aber ich würde jetzt gerne erst noch einen Schritt zurück hopsen. Thorsten, du hast erzählt, dass du eben die Idee hattest, weil du selbst da mal in diesem Sumpf drin warst. Und an welche Verschwörungstheorie Theorie hast du damals geglaubt? Und Jasmin, gab es bei dir auch schon, ich weiß nicht, Verschwörungen oder größere Unwahrheiten, die du mit Inbrunst geglaubt hast?
Ich glaube, da antworte ich einfach mal als Erste, weil meine Antwort ist wesentlich kürzer als seine. Die besteht nämlich tatsächlich nur aus einem schlichten Nein. Was wahrscheinlich eben auch damit zusammenhängt, dass ich von jemandem aufgezogen wurde, der das Problem kennt und demzufolge wahrscheinlich gemerkt hätte, wenn da was schiefgelaufen wäre. Aber nein, bei mir gab es da tatsächlich nichts in die Richtung.
Also bei mir... Das ist insofern ganz interessant, weil die Verschwörungstheorien auch damals schon eine große Ähnlichkeit hatten, aber teilweise auch diametral zu den Narrativen stehen, die heute erzählt werden. Es gab damals die Verschwörungstheorie, dass es zur Jahrtausendwende, zu einem dritten Weltkrieg kommen soll, auch zu solchen Dingen, wie wir sie heute wieder hören, mehrere Tage Dunkelheit und große Apokalypse, die diesen Weltkrieg dann quasi abwirkt und das wäre alles Vorsehung und hin und her. Daran habe ich weniger geglaubt. Ich habe aber schon an dieses Narrativ mit dem Dritten Weltkrieg geglaubt. Da wurde dann natürlich auch Bezug genommen auf die damalige Situation im Nahen Osten. Da wurde damals generell gerne Bezug darauf genommen. Und dann wurde gesagt, das wäre ein Ablenkungsmanöver und in Wirklichkeit plant die NWO einen dritten Weltkrieg und der wird von Russland. Da sind wir jetzt bei einem diametralen anderen Narrativ zu heute. Dieser dritte Weltkrieg wird von Russland losgetreten und Russland wird quasi Europa überrennen und wir werden alle sterben. Das war letzten Endes so ein bisschen die Quintessenz in diesem Buch. Und gleichzeitig wurde einem aber auch eben immer wieder die Hoffnung gemacht, dass man es überlebt, wenn man sich denn an gewisse Dinge hält und wenn man gewisse Dinge berücksichtigt. Das war tatsächlich bei mir so, dass ich damals durch die Hippie-Szene da drauf gekommen bin und dann irgendwann dieses Buch in die Finger bekommen habe bei einem damaligen Freund. Und ich habe das relativ stark verschlungen. Ich will jetzt auch nicht unbedingt sagen, welches es ist, weil damit macht man ja auch leider immer ein bisschen Werbung für diese Person.
Ich glaube, das ist hier ein gesicherter Rahmen. Hier kann man das, glaube ich, tatsächlich sagen, weil ich würde dich auch ganz schon fragen, wie dieses Buch heißt.
Das ist das Buch 3 von Jan-Udo Hohle, auch bekannt als Jan van Helsing.
Okay.
Mittlerweile auch vorbestraft, Volksverhetzung, übelster Antisemit. Ich glaube, das kann man auch gerichtsfest so behaupten, da mache ich mir keine großen Gedanken.
Falls er zuhört, wir können uns die Klage leisten, keine Sorge.
Er hat sich unser Spiel schon vorgenommen und das war natürlich eine ganz persönliche Genugtuung, zu sehen, wie sich Jan-Udo Hohle an einem abarbeitet. Derjenige, der damals auf den schrägen Namen überhaupt was gebracht hat, das war natürlich eine persönliche Genugtuung.
Was hat er gesagt? Also, wie fand er euer Spiel so?
Es ist sehr lustig. Ich kann es euch gerade mal vorlesen. Ich
bitte, muss mal bitte.
Kurz suchen.
Also nochmal kurz zum Mitschreiben. Es ist sozusagen der Autor, der dich mit seinem Buch damals, wann war das ungefähr? Vielleicht, wie alt warst du da, so Anfang 20 oder sowas, hätte ich jetzt vermutet.
Das war 97 so um den Dreh. Das also kommt schon hin.
Du warst,
da war ich noch nicht 20.
Ja, okay, also 18. Du warst noch ein Teenager, wo man noch genau, sagt, ja. Welpenschutz kann passieren. Okay.
Genau. Wobei ich halt auch sagen muss, da kommen wir vielleicht später auch noch dazu, so was die Ursachen sein könnten, dass man in sowas reinrutscht und wie man dann auch wieder rausraten kann.
Ja, sehr, sehr gerne, ja. Aber jetzt nochmal, also der Autor, der dich damals als Teenager dahin verführt hat, die skurrilsten Dinge zu glauben, hat dein Spiel entdeckt und hat euch gehatet danach.
Genau, ich lese einfach mal den ersten Absatz vor, weil er ist einfach göttlich. Also er hat einen Blog, der nennt sich Die Unbestechlichen und er schreibt Rap Trails, das Verschwörungstheorie-Game für linke Systemlinge. Sammeln auf der Crowdfunding-Seite Startnext für ein Computerspiel, das Verschwörungstheorien aufs Korn nimmt. Vater und Tochter. Vater Thorsten Fockherde, hat er mich mit H geschrieben, der Dämlack, entspricht ins Detail dem Klischee eines linken Chaoten-Nerds. Langen, franseligen Haaren, irgendeinem undefinierbaren, rasterähnlichen Gedöns, darin verwurstelt, dem unvermeidlichen Hoodie, allerdings in Grau statt in Schwarz. Er gehört also nicht zum gewaltaffinen Kampfflügel der Antifa, aber mit Virtual Signaling-Aufdruck, der seine Political Correctness und seine Kiez-Zugehörigkeit jedem signalisiert. Love St. Pauli, hate Racism. Es fehlt noch Safe the Climate. Neben ihm seine Tochter, die exakt dem Typ des weiblichen Computer-Nerds entspricht, mit einem von Mama selbst gehäkelten Biene Maya-Knoddeltier in der Hand.
Ja.
War natürlich der Jackpot, weil sehr viele Leute kennen Jan, Udo, Hole und haben uns natürlich dann sehr auf die Schulter geklopft. Und wir uns selbst natürlich auch. Man sieht daran sehr schön, welche Klischees da auch wieder vorherrschen in der Szene.
Ja, und halt auch, wie was für Spießer das dann irgendwie auch sind, ne? Also, dass denn halt dann so ein Thema wie, dass du lange Haare hast, dass das dann negativ ausgelegt wird. Also, wo sind wir denn? Ja, sind wir 69ern, ne?
Also das mit diesem schwarzen, mit diesem grauen Uni, war halt wirklich so, das ist so drüber.
Ich hatte in dem Bild einen grünen Pulli an. Ich weiß nicht, was das bedeutet in seiner...
Wahrscheinlich irgendwas mit Fridays for Future oder so.
Es war ein grüner Pulli mit einem L drauf. Das geht dann wohl doch in die Richtung linksgrün. Also,
ja, das L für linksgrün.
Natürlich. Genau.
Ja.
Noch. Also, wir haben keine direkte Frage aus dem Chat bekommen, sondern eher nur einen Hinweis. Zeitleiche schreibt nämlich, boah, jedes Wort macht das Spiel gerade noch sympathischer. Zeitleiche, vielen lieben Dank. Ja. Was waren denn noch so, vielleicht bleiben wir doch noch mal dran, was waren denn noch so Reaktionen aus der Szene, also aus genau eben den Leuten, die ihr ja mit diesem Spiel aufs Korn nehmen wollt, die ja auch leider so ein bisschen dafür bekannt sind, nicht sonderlich selbstironiefähig zu sein.
Also ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, wir haben bis jetzt sehr wenig Hass abbekommen,
okay,
und auch sehr wenig Rückmeldung. Ich glaube, man möchte da natürlich auch nicht, man möchte es lieber totschweigen und man möchte uns natürlich nicht die Reichweite geben, weil wir auch einfach nicht, wir sind nicht so groß und wir haben nicht so einen Impact wie jetzt zum Beispiel eine Seite wie Mimikama oder Korrektiv oder so, ne? Das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Insofern, wir sind natürlich ganz froh drum und kloppen uns auch nicht unbedingt drum. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt jeden Tag irgendwelche Post im Briefkasten haben, aber das ist durchaus was, wo man sich von Anfang an drauf einstellt, dass das passieren kann. Insofern sehen wir das relativ entspannt. Wir wohnen jetzt auch nicht in irgendeiner Gegend, wo man sich so sehr Sorgen machen müsste in Hamburg. Hamburg ist relativ stabil, was das angeht. Ich sage immer, wenn man in Hamburg mit der Antifa-Flagge wedelt, ist das ein bisschen Folklore. Wenn man das in anderen Gegenden macht, wird es gefährlich. Und wenn ich dann eben vergleiche, was Menschen, die wirklich betroffen sind von Rassismus oder von Antisemitismus, dass die teilweise an Hass aushalten müssen und was sie teilweise an Bedrohungen bekommen, dann muss ich wirklich sagen, können wir absolut nicht vergleichen. Und toi, toi, toi.
Ja, toi, toi, toi. Das wünsche ich mir auch, ja.
Aber habt ihr vielleicht von Menschen, die euch unterstützen, Rückmeldungen bekommen? Wie also Menschen, die das Spiel schon gespielt haben, was sagen die?
Also die Rückmeldungen sind bislang sehr, sehr gut und sehr positiv. Es ist vor allen Dingen natürlich die Bubble, die sich hier im Crowdfunding um uns herum gebildet hat. Die wächst langsam, aber stetig, immer weiter und immer mehr. Was uns jetzt auch ganz viele neue Nutzer beschert hat, ist natürlich die Android-Version, weil die natürlich ein ganzes Stückchen zugänglicher ist als die PC-Version. Also heute dattelt ja kaum noch jemand auf dem Rechner. Ja, das sind dann wirklich Leute, die eben sowieso gern am PC spielen, aber die meisten Leute haben dann eben doch eher ein iPhone oder spielen mal gelegentlich zwischendurch auf dem Phone. Deshalb merken wir, dass da jetzt ein paar neue Leute dazu gekommen sind. Und bisher sind die Rückmeldungen, die wir bekommen, eigentlich sehr, sehr gut und auch sehr positiv. Und wir haben auch eine super tolle Bubble, Super liebe Leute, die uns unterstützen auf Twitter, auf Facebook. Insofern haben wir uns da schon eine sehr, sehr liebe Zielgruppe erschlossen, muss ich sagen.
Habt ihr das Gefühl, dass ihr schon mal Leute vielleicht es durch euer Spiel zu Verschwörungstheorien erst hingebracht habt? Also gab es schon Rückmeldungen von Leuten, die meinten, jetzt ist mir alles klar, die NWO ist ja mega am Start, danke für eure Arbeit.
Nein, weil das Spiel ist so grotesk, dass ja eigentlich beim Spielen klar wird, wie irrational das Ganze ist. Also wenn man es wirklich so durchziehen wollen würde, das ist schlichtweg einfach nicht möglich. Es wird einem beim Spielen, glaube ich, eher klar, wie unmöglich eine solche umfassende Verschwörung wäre, die auch noch über einen so langen Zeitraum geht, wie das ja gerne behauptet wird. Da geht es ja um, wenn wir jetzt von meinetwegen den Illuminaten sprechen oder der neuen Weltordnung, da geht es ja um Jahrzehnte, teilweise sogar Jahrhunderte, die da angeblich dahinter stecken. Und das ist halt einfach was nicht funktionieren kann. Irgendwann würde es rauskommen und irgendwann hätte man auch wirklich belastbare Beweise und nicht nur irgendwelchen Schwurbel. Das ist was uns bei echten Verschwörungen ja immer wieder auffällt. Es ist ja nicht so, als gäbe es keine Verschwörung. Es gab ja Verschwörungen, ne, in der Vergangenheit.
Es gibt auch immer noch Leerstellen in der Zeitgeschichte, wo wir nicht hundertprozentig wissen, wie es jetzt da und dazu kam. Also wir wissen auch immer noch nicht hundertprozentig verbrieft, hat das Coronavirus jetzt natürlich einen Ursprung oder ist es wirklich ein Laboranfall? Auch das wissen wir noch nicht hundertprozentig. Wird sich zeigen, hoffentlich.
Ja, aber auch da kann man davon ausgehen, früher oder später würde es herauskommen und man hätte auch wirklich handfeste Beweise dafür. Na, also oder nehmen wir die Sachen, die Edward Snowden zum Beispiel herausgebracht. Ich meine, wenn man sich überlegt, was da für eine, wie hoch da die Sicherheitsstandards sind, ne, bei solchen Geheimdiensten und sowas. Und immer wieder werden aber Dinge geleakt, die sich dann auch wieder handfest beweisen lassen. Also so eine Verschwörung, eine Verschwörung funktioniert ja eigentlich immer nur in einem kleinen Kreis und auch immer nur über einen gewissen Zeitraum hinweg. Ansonsten liegt das Ganze auf. Und deshalb ist es so unrealistisch. Ich habe eher, was wir halt auch nicht erreicht haben oder was wir wahrscheinlich auch nie erreichen werden, weil das auch nicht der Anspruch ist von dem Spiel, irgendjemanden damit von Verschwörungstheorien wegzubringen. Es geht eher darum, den Leuten einerseits einen anderen Zugang dazu zu bieten, auch zu den Informationen, auch die Leute, die die Informationen sammeln und verbreiten, denen nochmal einen zusätzlichen Kanal zu erschließen, über den die Leute vielleicht auf sie aufmerksam werden. Vielleicht kennt jemand zum Beispiel Hoxilla noch nicht und lernt die erst durch unser Spiel kennen. Solche Geschichten. Das ist jetzt halt auch was uns sehr am Herzen liegt, weshalb wir da natürlich auch aus dieser Szene ziehen, immer sehr viel Unterstützung erhalten haben, auch im Crowdfunding schon. Die fanden die Idee alle klasse und waren alle begeistert, dass wir sie gerne im Spiel hätten. Das hat natürlich auch dem Ganzen einen Riesenschub gegeben. Und uns auch ganz viele Leute aus dieser Szene, aus der Skeptiker-Bubble, bei uns mit reingebracht. Da auch nochmal ein ganz dickes Dankeschön an der Stelle, dass da auch das Vertrauen da war und auch immer noch das Vertrauen ist. Weil im Grunde genommen könnte da ja jeder kommen und sagen, hier, ne? Und ich habe hier eine Idee. Aber du weißt ja im Grunde genommen noch nicht so wirklich, was wird das für ein Spiel, was machen die da draus, etc. pp. Also insofern war da ein ganz dicker Vertrauensvorschuss auch da von diesen Leuten.
Ich will nochmal wieder ein bisschen zurückspringen in unserem Gespräch, weil der Ascendancer, der ja auch schon bei uns im Interview war.
Gerald, bester Mann, Grüße.
Der hat eingeschaltet und hat sich jetzt eingeschaltet. Der kennt nämlich auch den Jan Ulohole schon aus eigener Erfahrung. Und finde den Blogartikel fucking großartig. Aber er fragt euch, also dich, Thorsten, glaube ich, wann hast du gemerkt, dass das ja voll der Kante rechtsradikaler Scheiß ist, den der schreibt?
Das hat in der Tat sehr lange gedauert. Also als Jugendlicher habe ich das gar nicht gemerkt, weil er ist halt auch einfach ein guter Demagoge. Das muss man einfach so sagen. So wird Ascendancer wahrscheinlich auch bestätigen. Er weiß, was er tut. Und das ist das Gefährliche an Jan Ulohole. Mir ist damals nicht aufgefallen, wie antisemitisch das alles eigentlich ist. Dass das kein plumper Antisemitismus ist, wie wir ihn auch in der Schule, zum Beispiel anhand von Geschichtsbüchern lernen. Das ist ein sehr offensichtlicher Antisemitismus. Also wenn Juden verfolgt werden im Dritten Reich, dann ist das etwas, was man sehr leicht klar machen kann. Aber dieses Strukturelle, dass zum Beispiel angeblich die Juden die Welt beherrschen würden, na, oder diese Geschichte mit der jüdischen Hochfinanz und so weiter, das nimmt dann irgendwann ein Muster an, dass das überhaupt nicht mehr in diesen jüdischen Kontext gebracht wird, sondern das sind Strukturen. Es wird behauptet, irgendwelche kleinen Eliten würden die Geschicke der Welt bestimmen, ne? Es wird überhaupt gar nicht, das wird überhaupt nicht in Frage gestellt, dass die müssten ja alle das gleiche Ziel verfolgen und so weiter. Dass Menschen verschieden sind und Menschen mitunter auch irrationale Dinge tun und sich Menschen zerstreiten und sich im seltensten Fall selbst kleine Gruppen in ihren Zielen einig sind und über so langen Zeitraum ein gemeinsames Ziel verfolgen könnten. Das ist halt wirklich so eine typische, so eine typische strukturelle antisemitische Narrativ, was da gebracht wird. Und das findet man auch wirklich in fast allen Verschwörungstheorien wieder. Das ist ja das ist so der gemeinsame Kern, auf den sich fast alle Verschwörungstheorien stützen. Dass du irgendeine kleine Clique hast, die die Weltherrschaft übernehmen will und alle unterjochen will, meistens dadurch, dass möglichst viele Leute sterben. So haben wir es jetzt auch bei Corona. Es wird behauptet, meinetwegen alle, die geimpft sind, die werden sterben. Es wird ein riesiges, die Menschheit wird dezimiert, weil sich weniger Menschen leichter kontrollieren lassen, etc. pp. Great Reset ist ja selbes Spiel, wird auch behauptet, viele Leute würden dadurch sterben, wenn das alles durchgezogen wird. Und übrig bleibt halt die leichte, formbare Masse, die man gut indoktrinieren kann. Das ist so ein Ding, das zieht sich wie ein roter Faden seit Jahrzehnten durch diese Szene. Das wird immer wieder schön dem Zeitgeist angepasst. Und es ist auch immer fundamental dem Zeitgeist entgegengesetzt. In den 90ern waren es die bösen Russen, die Europa überrennen, weil sich international, ja, hat ja eigentlich eine Entspannung stattgefunden. Na, also der Kalte Krieg war vorbei. Es war so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen. Wir versuchen jetzt alle ein bisschen näher zusammenzurücken und so weiter. Und natürlich musst du da, wenn du eine fundamentale Opposition dazu entwickeln willst, dann wirst du natürlich irgendwie ein Feindbild entwickeln. Und das war dann in dem Augenblick, waren es die Russen. Heute ist das fundamental umgedreht. Ne? Heute hat man wieder so ein bisschen die Verschärfung zwischen Ost und West. Und dann ist auf einmal Putin der große Heilsbringer. Ne? Also es sind genau dieselben Leute, die heute erzählen, dass Putin derselbe Heilsbringer ist, dass Putin der große Heilsbringer ist, die damals gesagt haben, die Russen werden uns überrennen. Das ist so ein bisschen auch das Frappierende daran. Und daran kann man halt auch sehr gut erkennen, dass wie Verschwörungstheorien sich immer wieder dem Zeitgeist anpassen. Also sie hecheln immer so dem Zeitgeist so ein bisschen hinterher, aber nutzen im Grunde genommen immer dieselben Mechanismen.
Ich hätte vor allem jetzt auch noch dazu eingeschoben, dass ja sich in den letzten 10, 20 Jahren insbesondere halt dann der böse Moslem in Anführungszeichen als sozusagen jetzt negatives Stereotyp ja nochmal so dazwischen geschlichen hat. Das kann man sehr schön daran erkennen, wenn man sieht, wie noch in den 80er, 90ern Werbung gemacht wurde. Da hatte der Moslem noch einen ganz anderen Stellenwert auf jeden Fall, ein ganz anderes Klischee, was dann mit dem bedient wurde, als jetzt heutzutage, wo er eigentlich das absolute Böse personifiziert.
So, da sind wir beim großen Austausch. Wer initiiert denn den großen Austausch angeblich? Na, das ist die Merkel als Marionette irgendeiner Elite. Da sind wir dann wieder bei Begriffen wie Migrationswaffe, Invasion. Das sind alles antisemitische Muster, die da greifen. Also es ist nicht nur der Rassismus, der da greift, sondern es ist übergeordnet als großes Ganzes. Hast du immer diese antisemitische Komponente drin, dass da immer irgendwie jemand kontrolliert, dass das so geschieht. Das geschieht nicht, weil die Leute vom Krieg fliehen oder weil die Leute irgendwie ein besseres Leben wünschen. Das wäre ja alles rational erklärbar, sondern das muss ja irgendjemand initiieren. Das ist ein bisschen immer so das Narrativ dahinter.
Ich muss ja immer so ein bisschen lachen, wenn ich mir so vorstelle, dass Merkel dann so sitzt und so, ach ja, richtig, hier Great Reset, dann holst du denn die Akte nochmal raus und geht nochmal durch, aber... Miri, du wolltest doch was Ernsthaftes hierzu beitragen.
Ich wollte sagen, also einerseits wollte ich noch auf das eingehen, was du sagtest, da muss man gar nicht mehr von den Juden sprechen, um von den Juden zu sprechen. Aber eigentlich wollte ich noch mal auf was ganz anderes hinaus. Wir haben ja voll die interessante Konstellation auch mit euch, nicht nur als Game-EntwicklerInnen, sondern auch als Familienmitglieder voneinander. Bei uns in der Sendung geht es ja auch darum, wie Angehörige von Verschwörungsgläubigen damit umgehen können und wie eben Leute, die selbst verschwörungsgläubig sind, vielleicht erreicht werden können. Bei euch war es ja nicht so. Du hast dich ja schon quasi selbst von diesen Ideen abgewandt gehabt, als die Jasmin sich angekündigt hat. So habe ich es zumindest auf eurer Webseite gelesen. Aber Jasmin, wie war das für dich, als ihr dann angefangen habt, euch darüber auszutauschen? Also wie war das zu hören, mein Vater hat früher an Verschwörungserzählungen geglaubt?
Also, ich wusste tatsächlich, ich weiß gar nicht genau, wann ich das gelernt habe. Also könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern, wann das war. Ich weiß das auf jeden Fall, dass ich das schon wusste, bevor es je auch nur an Reptrails gedacht wurde. Also war das jetzt nicht unbedingt eine Überraschung für mich, als es dann etwas ernster wurde und das wirklich mehr ins Gespräch kam. Von daher, ich weiß nicht mehr, wie meine originale Reaktion dazu war. Das ist zu lange her.
Aber auch dann drüber zu sprechen, fiel das euch leicht oder war es eher schwierig für euch beide?
Ich hatte keine Probleme damit. War bei dir da irgendwie?
Ich kann da, also wir können da halt auch sehr gut drüber lachen. Eben. Mittlerweile, ne? Das ist das andere Ding. Das ist wiederum das andere Ding. Die andere Motivation für Reptrails ist so den Leuten, die sich sowieso schon damit herumschlagen, seit Jahren so ein bisschen ein Ventil geben. Weil man muss darüber lachen. Anders kommst du nicht darüber hinweg. Das Ding ist auch, was ich gemerkt habe, da ich hab nicht vielen Leuten davon erzählt, als ich da reingerutscht bin. Ich habe das wirklich nur in einem ganz engen Kreis erzählt. Es waren 2, 3 Leute, denen ich das erzählt habe. Da war meine jetzige Frau war dabei, weil ich mit ihr damals schon zusammen war. Da war ein sehr guter Freund dabei. Und das war es dann auch im Grunde genommen schon fast. Das waren vielleicht 3, 4 Leute, denen ich das erzählt habe und die auch wirklich genau wussten, wie ich darüber gedacht habe, was meine weiteren Pläne waren, um dem zu entfliehen etc.
Wie haben die da reagiert? Also wie hat dann deine damalige Freundin reagiert, als du ihr offenbartest, du hast da was gehört über die Entstehung der Menschheit, was du so noch davon nie gehört hast?
Ich glaube, sie hat das damals gar nicht mal unbedingt, sie war ja auch genauso alt wie ich, und sie hat das gar nicht unbedingt so für voll genommen, sondern hat sie gedacht, naja, mein Gott, der hat jetzt mal irgendwie,
der fährt jetzt mal einen Film.
Da kommt er auch wieder drüber weg und und gut ist so, ne? Also sie hat das gar nicht so wirklich für voll und für ernst genommen. Ein Freund von mir, der hat es schon ein bisschen ernster genommen, aber der hat sich natürlich auch seinen Teil gedacht. Das weiß ich im Nachhinein, ne, erfährt man dann sowas ja. Wenn man dann mal mit ein paar Jahren Abstand dann miteinander wieder redet. Aber im Grunde genommen war es so, dass ich damals schon auch ganz genau wusste, wenn ich das großartig rum erzähle, dann werden sich die Leute über mich kaputt lachen. Das heißt, ich habe mich schon auch ein bisschen geschämt dafür. Das fehlt mir heute ein bisschen. Heute ist die Peer Group so groß, da musst du dich dafür nicht mehr schämen. Sondern du findest immer irgendwie jemanden, der dich bestätigt. Und sei es die krudeste Theorie. Du findest immer irgendwie, und wenn du ein YouTube-Video darüber machst, dann klicken das 1000 Leute an und davon geben dir 500 Leute einen Daumen hoch und du fühlst dich bestätigt. Das war damals noch ganz anders. Also damals hätte ich mich einfach nicht getraut, das an die große Glocke zu hängen, weil dann wäre ich der Dorfdepp gewesen, zu Recht. Und also ich hätte als der Dorfdepp gegalten, zu Recht. Und deshalb ist das nochmal was anderes, glaube ich, als heute. Das ist wirklich, das kann man mit heute nicht vergleichen. Einfach weil du heute, weil es dir heute viel leichter fällt, dich zu vernetzen mit Leuten, die ähnlich denken.
Kannst du dich denn noch so an diesen Moment erinnern, wo dir zum ersten Mal dämmerte, dass du dich da vielleicht verrannt haben könntest? Also vielleicht zum Beispiel diesen offensichtlichen Antisemitismus in diesen Büchern zum ersten Mal so als solchen dann auch gelesen hast?
Den Antisemitismus in den Büchern habe ich tatsächlich, der wurde mir erst bewusst, als ich Jahre später mit AfD und Pegida das erste Mal in Verbindung gekommen bin und mich da politisch auch ein bisschen mehr für interessiert habe und da ein bisschen gewühlt habe. Und irgendwann kommst du dann halt einfach auf die passende Literatur, die dir das ein bisschen darlegt. Aber das hat wirklich lange gedauert. Bis ich da dahinter gekommen bin, dass das eigentlich Antisemitismus ist.
Gab es da so ein Erlebnis für dich? Hattest du so eine Art zweiten Erweckungsmoment? Das hatten wir mit Gerald zum Beispiel auch mal gesprochen, der von sich sagte, er ist Junkie, was Erweckungsmomente angeht.
Bei mir war es lustigerweise gar nicht so. Also da muss ich leider auch noch mal ein bisschen ausholen. Bei mir war irgendwann das Ganze so weit gediehen, dass ich gesagt habe, ich muss hier weg. Wenn hier irgendwann der Dritte Weltkrieg stattfindet, ich habe wirklich jeden Tag am Radio gehangen, ich habe mir die Situation im Nahen Osten angeschaut, ich habe das verglichen mit dem, was im Buch steht und versucht, irgendwelche Zeichen zu erkennen, wann es denn jetzt wirklich losgeht. Ne? Also im Buch wurde beschrieben, das geht dann sehr schnell und diesen Moment wollte ich abpassen. Ich wollte nicht zu lange warten. Irgendwann war ich davon so eingenommen, dass ich geplant habe, aus Deutschland zu verschwinden. Das habe ich dann auch tatsächlich durchgezogen. Ich habe mir dann meine jetzige Frau geschnappt, letzten Endes. Die hat das als großes Abenteuer gesehen, wahrscheinlich. Und auch, mein Gott, da brennt man halt mal durch. Ne? Und wir sind dann tatsächlich bis nach Südspanien gefahren.
Immerhin.
Und in Südspanien haben wir uns 3 Monate lang auf der Straße durchgeschlagen. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich voll Verantwortung übernehmen musste für mich selbst. Auch, wir waren zu zweit, also wir mussten wirklich voll Verantwortung übernehmen. Und da hast du ehrlich gesagt, wenn du zusehen musst, wo du dein nächstes Brot herkriegst, und wir waren in Andalusien, irgendwo mitten in der Pampa, wenn du dein eigenes Wasser schleppen musst, bis zu deiner Ruine, in der du pennst, dann hast du echt was Besseres zu tun, als dir Gedanken zu machen über irgendwelchen Schwurbel. Und da fiel das dann so langsam von mir ab. Einfach dadurch, dass ich was zu tun hatte. Mhm. Und dann was anderes zu tun hatte, als um so einen Käsegedanken zu machen. Lustigerweise hat mir die Flucht dabei geholfen, mich davon zu lösen wieder. Meine Frau wurde dann schwanger, als wir in Südspanien waren. Und das war dann so nochmal so ein großer Moment, wo mir dann klar war, so, okay, wir können jetzt das Kind ja schlecht in Südspanien auf der Straße irgendwie auf die Welt bringen. Dann sind wir kleinlaut zur Telefonzelle gekrochen, haben unsere Eltern angerufen, wir haben uns den Flug erstmal wieder zurückgesponsert. Was auch sehr positiv war, dadurch, dass ich vorher wenigen Leuten nur davon erzählt habe, wussten die natürlich nicht den echten Grund, weshalb ich da runtergefahren bin. Das heißt, mir hat auch niemand dahingehend Vorwürfe gemacht, wie komplett bescheuert ich eigentlich war. Was einem natürlich die Rückkehr sehr viel leichter macht.
Ja.
Fazit, ganz wichtige Moral aus der Geschichte. Du kannst mit jemandem durchaus brechen, wenn derjenige zu sehr schwurbelt. Du kannst ihm sagen, Alter, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Jetzt reicht's aber, raus hier. So, ne? Aber man sollte, wenn derjenige einem wirklich nahe steht, sollte man ihm signalisieren, wenn du irgendwann wieder
zu Sinnen kommst
und wieder auf den Teppich kommst, dann kannst du hier auch gern wieder klingeln. Da mache ich dir auch keine Vorwürfe. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um Verschwörungstheoretikern so eine kleine Hintertür offen zu lassen. Das hat man auch ganz oft bei Aussteigern aus der Nazi-Szene. Ich glaube, da gibt es ganz viele Parallelen. Das ist so das, was ich beobachtet habe. Dass Leute, die aus der Nazi-Szene auch die sagen, ich musste davon selber drauf kommen. Aber es war für mich eine sehr große Hilfe zu wissen, da ist immer noch meine Mutter oder mein Vater oder wer auch immer oder meine Schwester oder ein guter Freund aus alten Zeiten, als ich noch kein Nazi war, an den kann ich mich wenden, der fängt mich im Zweifelsfall auf oder der gibt mir eine Hand, der fängt mich nicht unbedingt auf, aber der gibt mir eine Hand. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Was glaubst du, wie deine Reise, und damit meine ich jetzt vor allem wirklich die geistliche Reise, die du da ja vollzogen hast, was glaubst du, wie die abgelaufen wäre, wenn deine Frau oder damals deine Freundin dir sehr schnell gesagt hätte, sag mal, du spinnst doch komplett hier, was ist das für ein Scheiß, den du jetzt hier laberst? Sie scheint ja da einen sehr lockeren Umgang gefunden zu haben mit dir und deinen Theorien. Grüße übrigens natürlich an der Stelle, falls sie zuhört.
Grüße zurück.
Sehr schön.
Das kann ich schlecht einschätzen, ehrlich gesagt. Ich könnte mir aber, wir waren damals noch nicht so lange zusammen und ich kann es wirklich schlecht einschätzen, was ich dann getan hätte. Ich hätte ihr wahrscheinlich Verrat vorgeworfen, so leid mir das jetzt tut. Mhm. Das wäre durchaus eine Option gewesen, dass ich in meinem Wahn gesagt hätte, nee, sorry, aber dann kann ich nicht mehr und tut mir leid und... Du hast ja auch als wenn du diesen Wahn, wenn du erstmal darin unterliegst, dann willst du die anderen ja retten, auch irgendwo, ne? Also du hast ja das Gefühl, mein Gott, wir werden alle sterben. Und die Leute, die dir wirklich am Herzen liegen, wenn die dich dann verstoßen, das ist ja dann nochmal ein extra Schlag in die Magengrube. Ne? Ich glaube, so geht es auch ganz vielen Leuten, die, wenn wir bei Corona schauen, die irgendwie jetzt, weil sie ungeimpft sind, meinetwegen, von ihren Töchtern oder von ihren Söhnen, dann dass sie sagen, Mensch, Papa, mit dem will ich jetzt erstmal nichts zu tun haben. Und der Papa denkt sich, um Gottes Willen, jetzt lässt die sich impfen, ich muss die retten irgendwie. Ne? Also das ist ja, man kann im Grunde genommen das, was man selber für diese Person empfindet, das empfindet diese Person ja auch für einen. Also man muss sich da schon sehr reinversetzen oder versuchen, sich da reinzuversetzen, wenn man da irgendwie einen Hebel haben möchte, um da was auszurichten.
Das sind ja irgendwie zwei ein bisschen entgegengesetzten Dinge, die du jetzt sagst. Einerseits, dass du sagst, wenn jemand eben so doll schwurbelt, dass man dann sagt, hau ab jetzt erstmal aus meinem Leben, aber du kannst wiederkommen, wenn's wieder geht. Und dann eben andererseits dieses und das ist ja auch was man immer wieder hört, dass man in Verbindung bleiben soll und auch, dass es ja irgendwie ein Liebesbeweis ist, wenn jemand einen in seine Theorien einbezieht, ist es ja so ein Ding von, ich will eben auch nicht, dass du während dieses dritten Weltkrieges hier drauf gehst oder so. Und dann, also ja, wie du gerade gesagt hast, dann verstoßen zu werden, ist bestimmt kacke und sicher nicht so zuträglich für die langfristige Beziehung. Aber also was glaubst du, ist der wichtiger? Also der Selbstschutz von Leuten, die eben, also von Angehörigen, die eben nicht, also die es halt irgendwann vielleicht einfach nicht mehr hören können und für die es ja auch belastend ist, oder eben diese trotzdem noch versuchen, diese Verbindung aufrecht zu erhalten?
Ja, das ist, ja, wie du es schon bemerkst, glaube ich, einfach auch ein sehr individuelles Ding. Da kannst du keine Vorschriften machen. Der eine kann da besser mit umgehen, der andere kann da weniger gut mit umgehen. Insofern ist es da wirklich schwierig, glaube ich, einen generellen Ansatz zu empfehlen. Einfach auch, weil da auch wirklich die Art und Weise, wie man bisher miteinander in Verbindung stand, mit reinspielt, glaube ich. Also wie groß ist das Vertrauensverhältnis? Wie eng hängt man zusammen? Das sind, glaube ich, alles so Sachen, die spielen damit rein. Ich muss auch immer wieder dazu sagen, das ist was ich unbedingt auch noch erwähnen möchte. Ich sage das alles jetzt aus meinem Dafürhalten. Ich bin aber jetzt niemand, der sich Tag für Tag, so wie zum Beispiel Pia Lamberti, um jetzt nur einen Namen zu nennen, mit solchen Geschichten wissenschaftlich auseinandersetzt. Ich kann jetzt im Augenblick nur aus meiner eigenen Perspektive berichten. Das ist aber nichts, was allgemeingültig wäre, denke ich. Kann ich auch nur wieder vermuten. Aber es wäre seltsam, wenn es allgemeingültig wäre, weil Menschen sind nun mal verschieden und auch Beziehungen sind verschieden. Und wie Menschen zueinander stehen und wie das Vertrauensverhältnis ist verschieden. Insofern, ich war damals für rationale Argumente nicht mehr zugänglich. Also es haben einige Leute versucht, die die wenigen engen Freunde, die ich eingeweiht habe, da war einer dabei, der auch diese ganzen Bücher gelesen hat, aber der ganz klar zu mir gesagt hat, ey Junge, du musst doch mal unterscheiden können, was davon Fiktion ist und was davon irgendwie real ist. Ne? Der ist wohlgemerkt Legastheniker, lebt im Bauwagen und ist Sonderschüler. Wo wir wiedersehen, es liegt nicht irgendwie an der Bildung oder an der Intelligenz, sondern es sind eher emotionale Faktoren, die da reinspielen.
Was glaubst du denn, was dein persönlicher emotionaler Faktor da war, der dich da so anfällig für gemacht hat? Jetzt zurückblickend, das ist ja auch schon eine Weile her.
Also ich glaube, einerseits ist es natürlich sehr verführerisch zu denken, ich weiß irgendwas, was ihr nicht wisst. Das war mit Sicherheit damals ein sehr großer Antrieb. Ich denke mal, das war eigentlich sogar fast der Hauptantrieb. So dieses Gefühl zu haben, okay, ich habe hier Geheimwissen, was kein anderer weiß und was auch kein anderer vielleicht unbedingt wissen soll. Das hat da, glaube ich, schon sehr stark reingespielt. Welche Gründe das jetzt im Einzelnen waren, kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Aber was mit Sicherheit auch mit reingespielt hat, war eine gewisse Orientierungslosigkeit. Ich habe damals meine Ausbildung gemacht, in der habe ich mich nicht unbedingt wohlgefühlt. Ich habe da keine wirkliche Zukunftsperspektive gesehen. Und vielleicht war es auch einfach das Ding, was mich dann in dem Moment abgeholt hat und wo ich das Gefühl hatte, ah, das ist es aber jetzt. So, ne? So wie man das zum Beispiel auch eben von Menschen hört, die irgendwie in die Nazi-Szene reingeraten.
Wir müssen jetzt langsam, aber sicher auch schon das Ende dieser heutigen Stunde einleiten und des spannenden Gesprächs mit euch. Was sehr schade ist, aber es gibt noch einen Lichtblick, nämlich, es gibt verschiedene Lichtblicke eigentlich. Also einer davon ist, dass man euch ja auf verschiedene Weise eure Arbeit verfolgen kann und euer Spiel spielen. Vielleicht macht ihr an dieser Stelle einen kleinen Promo-Blog für euch.
Ihr habt auf jeden Fall schon einen gut florierenden Twitter-Account gerade. Ihr habt ja auch gerade vor ein paar Tagen einen Hit gelandet mit der zynischen Bemerkung, dass noch 2015 sich Leute darüber aufgeregt haben, dass ja irgendwelche Flüchtlinge ihre Pässe fälschen und jetzt aber heutzutage halt irgendwo rumsitzen und ihre Impfausweise fälschen.
Ja, das war so ein Zweizeiler, von dem ich natürlich mir dachte, ja, vielleicht macht er so ein bisschen die Runde, aber dass er so vielen Menschen irgendwie aus dem Herzen spricht, hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Hat dann ja auch der Posti aufgegriffen. Als Hass hilft, das aufgegriffen hat, da war der Moment halt, wo das Ganze explodiert ist. Freut uns natürlich. Wir haben viel, viel neue Follower auf Twitter gewonnen. An der Stelle ein Hallo. Wir sind als Rap Trails auf Twitter vertreten, sowie auf Facebook und haben gerade heute unseren ersten Instagram-Post abgesetzt.
Und es ging um uns, glaube ich, ja, um diesen Post.
Genau der richtige Tag heute, um bei Instagram dann auch einzusteigen. Wir haben da schon 200 Abonnentinnen, aber wir hatten da noch keinen einzigen Beitrag abgesetzt und wir dachten so, naja, komm jetzt. Da sind 200 Leute, die warten irgendwie drauf, dass da auch mal was passiert. Das ist ja auch gerade für Screenshots und kleine Einblicke vielleicht in unsere Entwicklertätigkeit. Ist Instagram, glaube ich, die richtige Plattform. Das wird dann vorrangig dort stattfinden.
Ja, alle Infos, wie ihr das Spiel spielen könnt, wie ihr das Spiel finden könnt, sind natürlich auch in der Videobeschreibung noch verlinkt. Da könnt ihr gerne euch dann die Finger wund klicken. Eine Frage noch von meiner Seite aus. Wann gibt es das Spiel endlich für iOS?
When it's done. Nein, im Augenblick sind wir noch dabei, ein Resolution, also ein Auflösungsproblem zu fixen. Es ist noch arg gequetscht auf dem iPad.
Ja,
auf dem iPhone läuft es schon sehr gut. Das iPad hat halt eine etwas exotische etwas exotische Bildschirmauflösung.
Es gibt ja bis heute keine Instagram-App fürs iPad, bis heute schon noch. Ne? Also da seid ihr nicht die Einzigen mit dem Problem, glaube ich.
Ja, deshalb da mussten wir noch ein bisschen am Menü rumschrauben, damit das alles aufs iPad passt und nicht zu gequetscht aussieht. Jetzt haben wir noch das Problem, dass das ganze Spiel an sich noch falsch skaliert wird. Also runde Kreise sind nicht wirklich rund, sondern eher ein Ei. Und wenn wir das noch gefixt haben, dann können wir die ganze Geschichte an den App Store geben. Und wenn uns Steve Jobs gnädig ist und
im Himmel
vom Himmel herabsendet, dann werden wir hoffentlich die iOS-Version in, sage ich mal, spätestens 4 Wochen auf dem iPad haben.
Klasse.
Und auf dem iPhone.
Oh, oh. Wir sind versehentlich auf einen Button gekommen, das haben wir jetzt aber wieder gefixt. Doch, so ein kleiner Hallo-Wach-Moment zum Abschluss.
Ja, das waren die Störgeräusche der Reptilioiden, die nicht mehr wollten, dass ihr weiter über eure Dinge sprecht, über die ihr sprecht. Normalerweise wäre unsere letzte Frage an euch, was gibt euch Hoffnung? Aber uns hat durch den Chat eine viel wichtigere Frage erreicht von Zeitleiche nochmal. Und zwar, also wichtige Frage an die Experten. Ich bin seit 3 Monaten durchgeimpft. Wann genau sehe ich so niedlich aus wie der gelbe Mini-Dino?
Ja, da muss man sich nochmal boostern lassen. Da ist dann auch das leckere Adrenochrom drin. Und dann wird das schon.
Mhm. Ja, übrigens, ich habe eine Nachricht gerade von Bill Gates bekommen, an dich, Miri, er ist sehr enttäuscht. Persönlich.
Hm. Ah, ja, sorry, Bill.
Du wolltest vergessen, wer da auf der Tasse ist. Das ist unser Informatiker. Der darf ein bisschen fehlen.
Dann sagen wir ganz lieben Dank an euch, Thorsten und Jasmin, auch Reptrails genannt. Wir hoffen, dass euer Spiel die Runde macht, dass es nicht nur auf iOS, sondern auch auf Android ganz viel gespielt wird. Ganz liebe Grüße, vielen lieben Dank. Das war ein sehr erhellendes Gespräch. Ich finde es faszinierend, so diese Muster jetzt auch zu erkennen zwischen den einzelnen Wegen, wie es in die Verschwörungsszene reingeht, aber auch wieder hinaus. Ich sage von meiner Seite aus vielen lieben Dank und einen schönen Abend noch.
Ja, von mir auch vielen, vielen Dank. Es war sehr schön, mit euch zu sprechen und ich lade mir jetzt direkt das Spiel runter. Macht's gut. Tschüss.
Tschüssi.
Tschüss.